Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind zurück aus der Sommerpause.
Scheiße.
Wir hatten natürlich keine Sommerpause. Das ist
Nein.
die erste Folge. Wir machen keine Sommerpause, weil wovon machen Podcaster eigentlich Sommerpause? Das habe ich mich schon immer gefragt. Wir kommen zur ersten Folge von Aufrechte Demokraten. Ole,
ey, mein erstes Wort ist einfach Scheiße. Weil
ja,
ich war nicht auf deinen
wir.
Einstieg gefasst.
Das vergessen wir. Ole, bist du ein aufrechter Demokrat?
Ich bin ein aufrechter Demokrat. Simon, bist du ein aufrechter Demokrat?
Ich bin ein aufrechter Demokrat.
Das in diesem
so
Sinne
schön,
können wir ja anfangen, den Podcast Aufrechte Demokraten zu starten.
Ja, willkommen beim Podcast Aufrechte Demokraten. Ihr dürft jetzt jede Woche uns dabei zuhören, wie wir die Demokratie verteidigen. Und die erste Folge ist einfach mal so ein bisschen so ein, es ist kein Ausprobieren, wir wissen schon ziemlich genau, was wir machen wollen und wohin wir wollen. Und wir beide geleiten euch durch den Abend oder den Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört.
Ja, also ich weiß nicht so genau, wo wir hinwollen, aber ich mache gerne mit.
Ich habe gehört, du hast mir tolle Sachen mitgebracht, oder?
Ich habe dir wirklich grandiose Sachen mitgebracht, weil ich dachte mir, zur ersten Folge von Aufrechte Demokraten müssen wir auch über Demokratie sprechen.
Ja.
Über was sonst? Über unsere liebste Herrschaftsform.
Ja,
und
sehr gut.
Ja.
Werden wir noch nicht beherrscht, Ulle?
Wir werden von der selbstgewählten Herrschaft beherrscht, sagt man ja. Wenn man anfängt, über Demokratie zu sprechen, und soll ich einfach anfangen oder möchtest du deine Sachen schon?
Ich finde, du kannst gerne mit deinem Thema starten. Vielleicht wollen wir davor noch so ein paar Worte allgemein über unser Podcast-Projekt verlieren. Also es ist angedacht, dass wir euch jede Woche beglücken. So eine Dreiviertelstunde ungefähr. Jeder von uns bringt jedes Mal ein Thema mit und wir sprechen uns nicht ab. Das heißt, wir überraschen uns und dann erzählen wir uns das gegenseitig und ihr dürft uns dabei zuhören, wie wir uns das gegenseitig erzählen. Und dann schauen wir, wo uns diese beiden Themen hinführen. Genau.
Ja.
Ja.
Genau, und ja, wenn ich an Demokratie denke, dann denke ich natürlich immer an unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ich nenne ihn immer ganz liebevoll meinen liebsten Demokratie-Influencer.
Also, hast du da noch andere Demokratie-Influencer, die einfallen?
Ja, also er ist sozusagen das Oberhaupt aller Demokratie-InfluencerInnen in Deutschland. Also ich finde, der hat da auch das Gesicht für und er ist ja auch in die Nachfolge getreten von Joachim Gauck. Das war ja eigentlich fast noch pre-Social Media. Seit wann ist Frank-Walter Steinmeier im Amt? Gefühlt schon ewig.
2017,
also ich glaube, mit der Erfindung von Instagram ist Frank-Walter Steinmeier Demokratie-Influencer geworden.
Stimmt, er hat seinen Account created und ist ins Bellevue eingezogen.
Ja, genau, so ungefähr.
Er hat an der Tür einfach seinen Instagram-Account gezeigt. Demokratie-Influencer und dann haben sie ihn eingeladen.
So ungefähr. Aber das ist ja nämlich der Punkt, weil er so dieser Archetyp eines Demokratie-Influencers ist, der, also ich meine, sein Buch, das er geschrieben hat, heißt einfach Wir. Und das war's. Das ist 2024 rausgekommen. Also weißer Hintergrund, rote Schrift, in großen Buchstaben Wir. Und immer wenn ich dann so Demokratie-Influencer und Demokratie-InfluencerInnen sehe, muss ich an Frank-Walter Steinmeier denken. Und irgendwie wie so ein Papa, der dann noch hinten, oder ein Opa mittlerweile, der dann so ein bisschen die Hand auf der Schulter hat und dann sagt er, das haben wir gut gemacht.
So aber er ist quasi der Bundesadler, der so seine,
ja, die seine schwingen
Flügel, seine Flügel über seine Demokratie-Influencer-Kinder ausbreitet.
Ja, und gewissermaßen habe ich jetzt zwei dieser jungen Nachwuchs-Demokratie-Influencer so ein bisschen gesehen, weil Fabian Krischkrat und Baro Vincenta Ragabat haben ein Buch geschrieben und das heißt, keine Zukunft ist auch keine Lösung zwischen Krisen, Klimawut und einem Rest Hoffnung auf morgen. Und gerade bei diesem einem Rest Hoffnung auf morgen, das hat mir so komische Vibes gegeben.
Mhm.
Und ich habe mich wirklich gefragt, warum? Also warum stört mich dieses Buch, obwohl ich mir denke, ja klar, also jetzt hier in bitterem Zynismus zu versinken, ist überhaupt nicht mein Bier. Und ich will ja auch eigentlich, also ich bin ja selber ein optimistischer und auch meistens ganz gut gelaunter Mensch, egal wie schlimm die Welt ist. Ich sehe so viel Schönheiten in dem, was Menschen tun und so, was Menschen in der Lage sind auf der ganzen Welt. Also da sehe ich einfach viel auch Anlass zur Hoffnung und gleichzeitig sehe ich solche Bücher und mir fallen sofort alle Fußnägel aus und ich frage mich, warum das so ist und ich bin mal auf Amazon gegangen und habe mal geguckt, okay, was gibt's denn so an ähnlichen Büchern? Und dann bin ich runtergegangen und habe geguckt, bei Kunden kauften auch. Und es waren einfach, weil das Buch gerade rausgekommen ist, nur zwei Objekte, die Amazon mit angezeigt hat, nämlich Kunden kauften auch das Buch von Robert Habeck, Den Bach rauf, eine Kursbestimmung und Duracell CR2032 Knopfzellenbatterien, ideal für zum Beispiel Autoschlüssel. Und ich dachte so, das ist absolut großartig. Also nicht, dass ich das jetzt besonders viel mit diesen Knopfbatterien anfangen konnte, aber irgendwie hatte sowas. Also dieses Buch hat wahrscheinlich eine ähnliche, also es ist so alltäglich irgendwie diese Form von, ja, die Demokratie, die Menschenrechte und so weiter, wie also Knopfzellenbatterien, das kann man so runterbeten und dann guckt man so weiter an Büchern. Mir ist dann so eingefallen, Robin Alexander hat jetzt ein Buch rausgebracht, Die letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Oder wenn ich mir angucke, was Joachim Gauck gemacht hat, also der Vorgänger von Frank-Walter Steinmeier, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Erschütterungen, was unsere Demokratie von außen und innen bedroht. Und wie gesagt, also die beiden Titel, die könntest du auch austauschen. Ob das eine Buch jetzt vor 10 Jahren geschrieben wurde, was es der Fall ist, oder jetzt, ist auch irgendwie egal. Julian Nieder-Rümelin ist auch so ein Philosoph, der immer wieder durch die Talkshows tingelt. Der hat dann irgendwie ein Buch geschrieben, das heißt, was unsere Demokratie ausmacht und wie sie aus der Krise kommt. Und irgendwie vermischt sich für mich dieser Pathos des Demokratischen, den ich in diesen Buchtiteln und wahrscheinlich auch in den Inhalten so vernehme. Also der ist für mich eigentlich nur ein Demokratie-Kitsch. Und ich weiß nicht, also dieser Demokratie-Kitsch setzt sich halt auch in super weirde Anfragen um, die ich ja auch bekomme, weil ich ja, wie du,
ein Demokratie-Influencer
bin. Wir setzen ja auch durchaus politische Videos ins Internet, wenn auch zu verschiedenen Themen. Und obwohl ich mich ausschließlich nur zu feministischen Themen äußere im Netz, kriege ich immer mal wieder Anfragen für Demokratie-Content, sag ich jetzt mal. Und
Du bist dann auch rechter Demokrat, genau
wie ich. Ich bin auch rechter Demokrat, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen. Ich werde jetzt alle Anfragen anonymisieren, aber ich dachte wirklich, das ist ChatGPT, aber irgendwie nochmal krasser. Und zwar wurde mir hier angeboten, ein Produkt, und die haben hier gesagt, in Zeiten, in denen unsere Demokratie immer weniger selbstverständlich wird, möchten wir mit unserer neuen Sonderedition zum Tag der Deutschen Einheit 2025 ein Zeichen setzen. Das ist ein Produkt, was man essen kann. Die limitierte Edition Süße Freiheit wird mit Honig aus dem Schlossgarten Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, also Frank-Walter Steinmeier, und Bergsalz aus Thüringen verfeinert. Es ist auch wichtig, dass es Bergsalz aus Thüringen ist, sonst würde ich es nicht essen. Auf jeden Fall, die gesamten Einnahmen der Sonderedition kommen dem Verein Wir für Demokratie e.V. zugute, der sich, man will es kaum glauben, für die Stärkung der Demokratie einsetzt. Das war jetzt, bis auf meine beiden Einschübe, die Anfrage und die Anonymisierung. Und ich habe dir jetzt, das ist ja nicht die erste Anfrage dieser Art, die ich bekomme für Demokratie-Content. Und deswegen habe ich gedacht, gut, schaue ich doch mal in meinem Mail-Postfach, was ich in den vergangenen Monaten an Demokratie-Anfragen bekommen habe. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, es sind wirklich, ich habe jetzt nur ein paar Monate zurückgeschaut, das waren, glaube ich, 8 oder 9 sehr generische Texte, wo man jetzt wirklich sagen konnte, das ist so richtig Demokratie-Influencertum in Reinform. Ich habe dir jetzt mal 4 Texte mitgebracht, aber eine ist von ChatGPT. Sind alle anonymisiert. Und
oh,
du musst raten, welche real ist und welche nicht. Okay.
Oh Gott.
bist du bereit oder möchtest du erst nochmal kurz was, möchtest du noch was sagen?
Vielleicht an die Leute, die es nicht wissen, ich studiere Linguistik und ich schreibe gerade meine Masterarbeit in Linguistik. Und vielleicht habe ich, weil ich mich eben viel mit Sprache beschäftige, vielleicht habe ich deswegen so ein kleinen Vorteil, dass ich so diese KI-generierte Sprache vielleicht ein bisschen besser erkenne, weil ich einfach mich den ganzen Tag mit Sprache irgendwie beschäftige und Sprachstruktur, aber ich bin mir sicher, ich würde gegen mich wetten, dass ich es nicht rausfinde, weil die Textgattung ist schon so hanebüchen. Ich habe keine Hoffnung für mich.
Ja, ich meine, das Thema ist so ein bisschen generisch. Wie gesagt, man sieht das ja bei diesen Büchern, die klingen alle relativ ähnlich. Die haben alle ein ähnliches Thema. Es ist ein bisschen egal, ob die jetzt, vorletztes Jahr, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren geschrieben worden sind. Und dann ist es nicht nur eben der Inhalt, der so gewissermaßen generisch ist, sondern einfach auch eine Werbeanfrage an dich, mich, uns als Demokratie-Influencer. Und dann hast du auch von der Form her nochmal sowas Generisches. Und das ist ja wenn sich sowas überschneidet, was worin ChatGPT wirklich brilliert, Also inhaltlich und formell absolut Mittelmaß oder Durchschnitt zu sein. Wir werden sehen. Mhm. Gut, erste Anfrage. Also wie gesagt, immer nur Abschnitte davon. Demokratie lebt von uns allen, von Solidarität und Zusammenhalt. Gerade jetzt, wo rechte Stimmen lauter werden, brauchen wir klare Kante dagegen. Du machst mit deinem Content genau das. Du bist laut, klar und mutig.
Okay.
Punkt 2.
Es hat schon verdächtige Dreiklänge. Also laut, stark und mutig. Das ist eine Sache, das macht GPT.
Und wir wissen ja auch nicht, ob die Anfragen auch mit ChatGPT geschrieben worden sind, gell?
Ja,
aber sie wurden trotzdem zumindest von Menschen sind einem mindestens Zwei-Augen-Prinzip unterlaufen worden, bevor sie an uns gesendet worden sind. Also das waren alles wirklich reale Menschenunternehmen. Es gibt ja auch oft so KI-generierte Anfragen, die man auch bekommt als Influencer, wo die einfach die Profile durchgehen, dann sehen die irgendwo eine Mailadresse und dann kriege ich automatisiert, also jeden Tag irgendwie 1 bis 3 Anfragen von irgendwelchen KIs. Das ist super nervig, aber gut.
Würdest du sagen, diese Demokratie-Texte werden vielleicht von ChatFWS geschrieben?
Von was?
Nicht von ChatGPT, sondern von ChatFWS, von Chat Frank-Walter Steinmeier.
Alle reden von Frank-Walter Steinmeier, sind sozusagen die Textgrundlage für die KI. Aber gut, ich biete das mal an als Experiment, aber lass uns Punkt 2, damit wir ein bisschen im Flow bleiben, weil du musst dich ja konzentrieren um den...
Tut mir leid.
Nee, ist kein Problem. Das Demokratiedinner wurde als ein klares Statement gegen Rechtsextremismus ins Leben gerufen. In Kooperation mit der Hashtag Zusammenland-Initiative sammeln wir Spenden für Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie, für Gleichstellung sowie gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen.
Ich glaube, das ist echt. Weil auch so mit dem Hashtag und so, das ist so bescheuert, das kann sich niemand, also das kann sich auch nicht GPT oder FWS ausdenken.
Drittens. Unsere Demokratie braucht eine neue Erzählung. Eine, die Mut macht. Deshalb starten wir die Kampagne Demokratie erzählt sich selbst. In kurzen Videos, Reels und Postings erzählen Menschen aus ganz Deutschland, warum sie demokratische Werte leben. Von der Bürgermeisterin bis zum Gamer, vom Pfleger bis zur Künstlerin. Wir suchen Stimmen, die inspirieren, die sich klar gegen Extremismus positionieren und die Lust machen, selbst aktiv zu werden.
Okay. Mhm.
Und viertens, ein Zeichen setzen für Demokratie, Freiheit und Vielfalt. Wir starten die Initiative Hashtag Demokratie wählen jetzt. Vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe auf demokratische Grundwerte wie die Menschenwürde, Freiheit und Toleranz möchten die Initiatoren ein starkes Signal aussenden. Auf der Veranstaltung und in den sozialen Medien sind Menschen eingeladen, sich für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft stark zu machen. Ich habe es ja auch extra in so einer Vorleserstimme gelesen. Guten Tag. Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Gut, 1, 2, 3 oder 4?
Ich würde sagen, entweder 1 oder 3. Und wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen 1.
Okay. Es ist tatsächlich 3. Die Kampagne Demokratie erzählt sich selbst, hat ChatGPT erfunden.
Okay.
Aber, ja.
Kannst du es nochmal vorlesen, das 3?
Unsere Demokratie braucht eine neue Erzählung. Eine, die Mut macht. Deshalb starten wir die Kampagne Demokratie erzählt sich selbst. In kurzen Videos, Reels und Postings erzählen Menschen aus ganz Deutschland, warum sie demokratische Werte leben. Von der Bürgermeisterin bis zum Gamer, vom Pfleger bis zur Künstlerin. Wir suchen Stimmen, die inspirieren, die sich klar gegen Extremismus positionieren und die Lust machen, selbst aktiv zu werden. Ja, ich war da wirklich mit so einer, weißt du, wie so SchauspielerInnen, die sich dann in so Demokratiekampagnen dann nochmal doppelt äußern und dann haben sie nochmal diese deutsche Synchrostimme drauf, weißt du?
Ja.
Das wollte ich so, dieses ganz warme, die Stimme sitzt so in der Brust und so.
Ja.
Es ist so ein bisschen samtig und hey, also, wir sind hier gemeinsam.
Als würdest du einen linken Wirtschaftspodcast quasi
so einleiten.
Naja, ja, also liebe Demokratie-NGOs, wir haben hier jetzt einen Werbetext für euch schon generiert. Ihr müsst ihn nur noch verwenden. Ihr müsst nur noch die, wie hieß die Kampagne, wie hieß der Hashtag?
Demokratie erzählt sich selbst. Das ist das neue große Ding.
Demokratie erzählt sich selbst. Also wenn ihr in den nächsten Wochen und Monaten, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Kampagne namens Demokratie erzählt sich selbst bemerkt, sie hat hier ihren Ursprung gefunden. Vielleicht haben wir die auch selber ins Leben gerufen, so als, keine Ahnung, vielleicht Geldwäsche oder so.
Ja.
Naja, ist auch ehrlich gesagt eine geniale Strategie von uns in der ersten Folge von unserem Podcast, uns über Werbeanfragen lustig zu machen, weil wir dadurch sicherstellen, dass wir
definitiv
keine Sponsoren für diesen Podcast gewinnen. Aber da sieht man halt wieder, dass aufrechte Demokraten die am meisten diskriminierte Gruppe sind, weil
ja.
Wir outen uns hier und jetzt als aufrechte Demokraten und schon werden wir von der Werbeindustrie
knallhart ignoriert. Wir müssen jetzt Demokratie-Dinner veranstalten. Also
ja.
Ich möchte nicht so viel, ich möchte wie gesagt anonym halten, aber dieses Demokratie-Dinner war auf jeden Fall mitgesponsert von also einem Konzern, dem einer der reichsten Deutschen gehört und dadurch reich wurde. Und man denkt sich so, ja, nee.
Ja.
Und das ist nämlich so ein Punkt, weil, um das jetzt nochmal so einzuordnen, um das jetzt nicht so in der Schwebe zu lassen, das ist natürlich albern und diese Form von Sprache, da können wir uns drüber lachen und sagen, das ist halt krasser Demokratie-Kitsch und noch ChatGPT obendrauf und es ist auch ein bisschen nervig, sowas zu lesen und es passiert überhaupt nichts in mir. Also diese Buzzwords, so Demokratie, Menschenrechte, Toleranz, Freiheit, klar stehe ich dafür ein mit dem, was ich sage und tue, aber wenn du das einfach nur so verdichtet sagst, ja, ich bin halt für Freiheit und Demokratie und Menschenrechte.
Ja,
was sollen denn andere Leute sagen? Ja, ich bin für Autoritarismus gegen Menschenrechte und ich liebe, wenn alle Leute im Gefängnis sitzen. Sagt ja auch keiner. Also das sind so quatschige Worte.
Ja.
Und dann muss ich mich halt irgendwie, dann frage ich mich ja, was haben wir denn an Angeboten für so demokratische Einordnung? Also wenn ich von links gucke, was da so an Demokratietheorie so existiert, also jetzt wirklich jetzt nicht nur so, weiß ich nicht, so linksliberal, grün, irgendwas, sondern wirklich mal von einer etwas linkeren Seite, dann ist das halt alles zynisch bis verbittert. Also da sehe ich dann, okay, Demokratie ist nur eine bürgerliche, kapitalistische Herrschaft und keine Ahnung, alles irgendwie doof. Dann liest man irgendwie Fight 6 Demokratiedämmerung, da ist auch alles nur schwarzmalerisch bis zum Get-Now, weil wir kriegen Demokratie nicht mehr irgendwie vermittelt. Politische Teilhabe ist irgendwie so komplex geworden, dass das demokratische Wissen ist so krass ungleich verteilt oder das Wissen um politische Strukturen, dass halt diese Teilhabe, die Demokratie ja allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes verspricht, irgendwie einfach nicht mehr zieht. So, also da hat man irgendwie eine krasse Negativität an Demokratie gegenüber und ich kann es ja irgendwie verstehen, ich will mich nicht einhaken mit Wohnungskonzernen, mit Rüstungsindustriemanagern, mit Investmentbankern, mit Ölbossen oder mit den 5% geschlossenen rechtsextremen Leuten in diesem Land. Kein Bock, mich da einzuhaken. Und da weiß ich auch nicht, Demokratie scheitert auch so ein bisschen an dieser Form von, oh, wir sind doch alle irgendwie da gemeinsam am einen Strang, sind wir halt oft überhaupt nicht. Und das hat auch nichts mehr mit so einem demokratischen Konsens und irgendwas dazwischen zu tun, sondern wirklich, da bin ich halt diametral entgegengesetzt. Aber trotzdem, naja, wir leben halt in einem Land, wo die Macht trotzdem einigermaßen friedlich wechseln kann. Klar, wir haben einige richtig krasse Baracken als Flüchtlingsheime und Obdachlosenhilfen werden gekürzt, aber wir haben auch keine massenhafte Deportation von politischen Gegnern. Also da werden bestimmte, also klar, es gibt auch Polizei, die auch krass hart durchgreift und sind ja auch in, weiß ich nicht, Berlin und Bayern und so, gerade bei so Palästina-Demos, aber wenn ich jetzt vergleiche mit wirklich autoritären Regimen, die wirklich zu Zehntausenden Leute einfach wegsperren und die sind nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen, in diesem Verhältnis leben wir schon nicht. Und ich frage mich, wo man sich da jetzt verorten kann, wenn man jetzt keine Lust hat auf so einen linken Ultrazynismus, aber auch nicht auf so einen extremistisch-mittigen Demokratie-Kitsch-Diskurs hat.
Ja.
So. Und das ist so das, was ich mal mitgeben wollte an Eindrücken und
das
was
war quasi
jetzt
dein,
so kam.
Dein Plädoyer für die Demokratie. Das war deine Antrittsrede eigentlich für Schloss Bellevue.
Das war eigentlich meine Antrittsrede für Schloss Bellevue.
Ja, also, ne, ich verstehe.
Ich nenne mein Essay Demokratie neu denken.
Wir müssen Demokratie neu begreifen. Oder, nein, neu lernen. Das ist, glaube ich, ein
gutes. Nee, also, oder jetzt, wo ich drüber nachdenke, dass das Buch von Joachim Gauck Erschütterung hieß und das von Frank-Walter Steinmeier einfach Wir, müsste ich auch eigentlich so ein Wort finden.
Zusammen.
Das
ist zu nah an wir eigentlich.
Ja, das ist zu nah an wir. Erschütterung, wir, es muss was, es, wir sind ja hier getrimmt von, weiß ich nicht, 50 Jahren Disney, es muss ein Happy End haben.
Zusammenruck.
Wow, das ist ein richtig schlimmes Wort.
Ein Ruck muss durch Deutschland gehen und zwar ein Zusammenruck. Wir rücken zusammen. Alter.
Zusammenruck.
Das ist wirklich unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass mir das gerade eingefallen ist.
Ja, es ist wirklich eine ganz großartig schlechte Idee, Simon. Wir pitchen das mal.
Ich schreibe morgen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und frage, darf ich da mal was schreiben?
Sehr schön.
Nee, also dieser linke Zynismus, also dieser wirklich sehr weit linke Zynismus auf Demokratie oder dieser zynische Blick auf Demokratie, dass man Demokratie eben wirklich einfach nur als kapitalistisches Herrschaftssystem über die Arbeiter, über die 99% begreift. Ich meine, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass ich dem sehr viel abgewinnen kann. Und gleichzeitig bin ich aber kein zynischer Mensch.
Ja.
Und ich bin genau wie du ein sehr positiver Mensch. Und ich glaube, dass, also im Gegensatz zu diesem Fabian Grischkat Buch und von der anderen Autorin, deren Namen mir entfallen ist, keine Zukunft ist auch keine Lösung und so. Und ich denke mir so, ja, natürlich. Also natürlich ist keine Zukunft keine Lösung. Und natürlich ist es falsch, in so einen kompletten inaktiven, depressiven Pessimismus und eigentlich in eine Nicht-Handlungshaltung zu verfallen.
Ich meine, Robert Habeck geht den Bach rauf und ich den Bach runter.
So,
ja?
Genau. Und also ich meine,
man ist sofort im Kitsch, gell?
Also ich
bin Optimist.
Also, ne, ich war gerade an der ersten Stelle. Naja, egal. Unser Handeln ist ja, unser Handeln als Demokratie-Influencer ist ja Beweis dessen, dass wir optimistisch sind und dass wir glauben, dass unser Handeln irgendwas bewirken kann, weil sonst würden wir einfach aufhören, Videos zu machen und Texte zu schreiben und so weiter, wenn wir wirklich glauben, dass einfach alles verloren wäre. Und deshalb glaube ich, dass man diese durchaus sehr kritische und ungeschönte Perspektive oder nicht mal Perspektive, sondern wirklich Beschreibung der Demokratie, was ist unsere Demokratie eigentlich? Was ist es für ein Wir, was jemand wie Frank-Walter Steinmeier da konstruiert? Also platter geht's ja gar nicht, wenn er es auch wirklich auf den Buchtitel schreibt. Und wie du gerade beschrieben hast, mit wem man sich denn da alles unterhaken muss, also mit wirklichen überzeugten Rechtsextremisten, mit irgendwelchen Multimilliardären, die noch die Nazi-Vermögen ihrer Familien verwalten. Also mit denen möchte ich mich nicht unterhaken, mit denen bin ich kein Wir, nur weil wir den gleichen Pass haben. Und deshalb bin ich sehr für diese kritische Beleuchtung der Demokratie, ohne in so einen, naja, bisschen auch überheblichen Zynismus reinzufallen, von wegen, ach ja, ich hab's ja alles begriffen und ihr anderen seid alle doof. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Und
also ich sehe da auch so eine krasse Diskrepanz, also zwischen einer kommunalen Ebene und wie auf einer kommunalen Ebene auch Demokratie abläuft. Und wenn man jetzt pathetisch sagen möchte, gelebt wird und wie das dann auf so einem Länder oder noch krasser auf so einem Bundesniveau passiert, also wo dann so Steinmeier dann über den deutschen Staat in seiner Gesamtheit, die gesamte Gesellschaft und so spricht, weil das wirkt einfach oft so irgendwo. Ja. Ich verstehe das halt gar nicht mehr, aber hier
kommt ja auch niemand mit.
Wohnen ja wieder auf dem Dorf, keine Ahnung, gibt es einfach Gemeinderäte und so und man kann zu den Sitzungen hingehen und man kennt irgendwie wenigstens ein paar Leute und über drei Ecken kennt man immer irgendwie wen, der sich da auch kommunalpolitisch engagiert, also man hat irgendwie eine ganz andere Form von Nahbarkeit, von Hebeln, von Möglichkeiten, sich zu engagieren und dann hat Demokratie auch nicht mehr sowas Beschwörerisches, sondern oh ja, wir gemeinsam, sondern einfach, keine Ahnung, wie soll der Park begrünt werden? Kommt da eine Bank hin oder nicht? Wir müssen darüber entscheiden. Wo kommen die neuen Baugebiete hin? Irgendwie so, also man versteht auch, worum es geht.
Ich meine, das ist ja das Ding, das muss man sich wirklich mal auch immer wieder vor Augen führen, weil man das gerne mal aus den Augen verliert, dass man die Bundespolitik, also wie unser Lieblingspodcaster sagen würde, die Bundesliga-Politik, die bekommt man ja wirklich nur massenmedial vermittelt mit.
Ja.
Also man bekommt von den Sachen, die Sachen, die entschieden werden auf einer Ebene, wo ein Frank-Walter Steinmeier spielt, ein Robert Habeck, Friedrich Merz und so weiter und so fort, die bekommt man ja, wenn dann erst ein paar Jahre später mit dieser Entscheidung, die da getroffen werden, also wirklich am eigenen Leib, in den allermeisten Fällen. Und das ganze Brimborium, das ganze Gedöns, was außenrum passiert, bekommt man nur massenmedial vermittelt mit. Also man hat überhaupt keinen Zugang dazu, das irgendwie zu erleben. Also klar, man kann nach Berlin fahren und sich im Bundestag als Besucher anmelden und dann irgendwie eine Plenardebatte anschauen, aber das ist ja kein Demokratie-Mitmachen. Und das meinen ja diese Leute auch nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Unterscheidung von eben kommunaler Politik und Bundespolitik, weil das eine ist eine Politik, die man dann eine, wenn man es nicht Politik nennen will, so eine ja, Verwaltung vom Gemeinwesen, die man irgendwie am eigenen Leib spürt und wo die Entscheidung...
Aber die durchaus politisch ist. Also da sind ja auch wirklich, gibt ja durchaus auch größere Projekte, die man anstoßen kann und so. Das ist jetzt nicht, also Parkbank ist jetzt schon, ist jetzt vielleicht nicht das große Politikum, aber da gibt es ja durchaus auch bedeutende Entscheidungen, die man treffen kann. Ich meine, ich kriege das halt auch gerade mit, was jetzt so erneuerbare Energien angeht. Das ist ein richtiges Streitthema und so. Und da bilden sich auch Lager. Und das ist wirklich auch das ist ein Politikum. Also das wird aber auch mitentschieden, welche Flächen für Windkraft ausgeschrieben werden, welche nicht, ob das überhaupt eine Gemeinde möchte und so, wie sie daran, in welchen Körperschaften sie sich da ausgründet, um das umzusetzen und so. Das wollte ich nur nochmal nachschieben.
Ja. Gut, ich habe die perfekte Überleitung in mein Thema.
Ja, perfekt,
und
super.
Zwar, du hast ja auch gesagt, dass diese ganzen Sachen, diese ganzen Buzzwords von wegen Menschenrechte und Demokratie und Schutz von Minderheiten und so weiter und so fort, wo sich eigentlich irgendwie alle hinter versammeln können, so. Ich glaube, dass die in heutiger Zeit auch nochmal abstrakter und nochmal mehr fernab der Realität wirken, wegen den Sachen, die wir jeden Tag auf unseren Handybildschirmen betrachten. Und da würde ich allen voran eben den Völkermord in Gaza nennen. Weil ich glaube, dass mittlerweile, also ich verfolge diese Umfrage nicht so wirklich, aber weit über 70-80% der Menschen lehnen die Kriegsführung Israels in Gaza ab. Das ist eine so eklatante Kluft zwischen der Meinung im Wir so, und der gelebten Realität der Bundespolitik. Und ich glaube, dass die meisten Menschen auch ja oft unabhängig von so politischen anderen Einstellungen verstehen, dass das falsch ist und verstehen, dass es absurd ist, wenn sich dann ein Politiker in den Tagesthemen oder im ARD-Brennpunkt oder wo auch immer hinstellt und sagt, wir haben auch wieder erneut bekräftigt, dass wir mit unseren israelischen Partnern uns große Sorgen machen um die humanitäre Lage vor Ort und so weiter und so fort. Also dieses ganze Gerede. Und ich habe mir ein Thema für heute ausgesucht, das dazu passt, nämlich das Thema Free Speech.
Und darf ich ganz noch einmal einhaken, weil mir dazu ein Gedanke kam, auch damals, also diese beiden Themen nochmal verbindet. Weil wenn du diese Kluft beschreibst, die ja real existiert zwischen der politischen Klasse und der absoluten Mehrheit der Bevölkerung, gerade wenn es um den Genozid geht, so und auch die politischen Konsequenzen, die man daraus zieht. Ja. Also jetzt nicht nur Stopp von weiteren Genehmigungen für Waffenlieferungen, sondern wirklich ein Stopp von Waffenlieferungen als bare minimum, so. Ja. Sehe ich, also da wünsche ich mir von jungen politischen Leuten wie Baro Vicenta Ragabat und Fabian Krischka, die dieses Buch ja geschrieben haben, dass sie eben auch mit dieser Form brechen. Weil wenn ich ein Buch von denen sehe und das klingt genauso wie die ganzen Demokratie-Influencer in der politischen Klasse, dann sehe ich keinen Graben mehr, obwohl der offensichtlich existiert. Also dann wünsche ich mir ein Buch, was einen viel klareren Cut macht, auch wenn das vielleicht sogar drinstehen mag, aber die Form ist so ähnlich.
Ja.
Es ist ununterscheidbar. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil es muss ein Bruch stattfinden in der Art und Weise, wie wir über Politik sprechen oder wen wir oder was wir als politische Autorität anerkennen. So.
Ja.
Und deswegen finde ich dann so schade, wenn solche Bücher so ein bisschen zahnlos daherkommen und ja eigentlich wie Robert Habeck klingen.
Genau. Thema Meinungsfreiheit. Das Thema Meinungsfreiheit ist ja bei Linken leider so ein bisschen besetzt, würde ich sagen. Und zwar eben durch die Personen, die in den letzten paar Jahren primär auf Meinungsfreiheit gepocht haben. Das hat man in den meisten Fällen aus dem US-amerikanischen Diskurs so einfach übernommen in Deutschland, dass wenn jemand Meinungsfreiheit gebrüllt hat, dann war das, was die Person eigentlich sagen wollte und was sie Genau, das, was die Person eigentlich sagen wollte, waren oft zum Beispiel racial slurs oder irgendwelche Begriffe für gewisse Süßigkeiten, die man nicht mehr verwendet. Und es ging da auch nicht um eine rechtliche Begrenzung von Meinungsfreiheit, also wirklich darum, dass es einen Staat gibt, der sagt, du darfst es nicht mehr sagen, sonst kommst du in den Knast, sondern es ging darum, dass Leute nicht mehr alles sagen konnten, was sie wollten, ohne soziale Konsequenzen zu spüren. Und ich glaube, dass deshalb der Begriff Meinungsfreiheit in linken Kreisen so ein bisschen, also nicht, dass Leute gegen Meinungsfreiheit waren, aber das
Nein, aber der Begriff ist einfach verbrannt, so ein bisschen.
Genau, es hatte
ein Geschmäckle.
Es hat ein Geschmäckle. So. Und ein guter Freund von mir, der ist genauso alt wie ich. Und als wir so Teenager waren, so späte Teenagerjahre, hatte er so eine Phase, wo er.
Wie alt bist du denn?
Ich bin gerade vor nicht allzu langer Zeit 26 geworden.
Sehr schön. Das wollten nur für die, die es nicht wissen, damit man so eine Einordnung hat.
Eine Einordnung.
Sorry.
Also der gute Freund von mir, der hatte damals in so eine Phase, wo er diese ganzen US-amerikanischen auch eigentlich Demokratie-Influencer namens Ben Shapiro und Jordan B. Peterson und unter anderem eben auch Charlie Kirk ganz toll und interessant fanden, eben weil die auf dieser Meinungsfreiheit beharrt haben, eben weil die einfach all das gesagt haben, was in einem gewissen liberalen bis linksliberalen Mediendiskurs langsam verpönt war. Und die haben das einfach gesagt. Und die haben oft auch gegen Wände gebrüllt und gesagt, ich lasse mir nichts verbieten, obwohl sie ein übertrieben großes Publikum hatten. Also das ist ja die große Ironie, dass eben Leute wie Jordan Peterson steinreich und unfassbar berühmt geworden sind, dadurch, dass sie gesagt haben, ich darf nichts mehr sagen.
Ja, oder hierzulande halt irgendwelche Weltchefredakteure oder Herausgeber von der Springerpresse, die mir dann sagen wollen, dass die linke Meinungshegemonie ihnen verbietet, irgendwas zu sagen, obwohl sie die mächtigsten Medienmänner in dem Land sind.
Ja, das ich glaube, das
muss ich ja nicht unbedingt,
Das muss ich ja tatsächlich nicht unbedingt ausschließen. Also man könnte ja tatsächlich, wenn man sehr, sehr wohlwollend gegen Wolf Poschardt wäre, was ich nicht bin, könnte man ja sagen, er ist der Einzige in einem riesigen Meinungshegemonialsystem von Linken. Also es stimmt ja offensichtlich nicht. Aber was ich bei Jordan Peterson dann eben und auch bei Ben Shapiro und so weiter so interessant finde, ist, dass die ja ein unfassbar riesiges Publikum haben, was jemand wie Ulf Poschardt ja einfach nicht hat.
Ja.
Also die sind ja das, was Ulf Poschardt gerne wäre. Und mittlerweile denkt mein Kumpel da auch ein bisschen anders darüber, so waren alle jung.
Gut so.
Aber
sind auch einfach Antifeministen und zwar richtig krasse.
Ja.
Und zwar genau. Alle miteinander. Ja. Das muss man an dieser Stelle auf jeden Fall sagen.
Das hat er mir letztens erzählt und wir hatten es darüber. Und dann kam mir der Gedanke, dass dieser Appeal von Meinungsfreiheit, dass das einfach eine Sache ist, die einfach cool ist. Und das klingt so banal, aber Meinungsfreiheit ist einfach cool. Und wenn man die politische Seite...
Weil das so was Rebellisches hat, meinst du?
Ja, genau. Weil man eben... Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Ulf Poschardt-mäßig veranlagt, aber wenn man den Leuten mehr Handlungsspielraum anbietet und wenn man sagt, du kannst dich gegen eine Unterdrückung, wie auch immer, auflehnen, einfach nur indem du deine Meinungsfreiheit geltend machst, ich glaube, dass das unfassbar anziehend auf Leute wirkt und gerade auch auf junge Männer, weil es eben genau was Rebellisches hat. Es hat was fast schon ja, Revolutionäres, ohne dass man aber viel machen muss. Also man muss einfach nur Sachen sagen. So. Und dann habe ich mich an einen Artikel in der New York Times erinnert, der am 30.06. dieses Jahr rauskam, von einer Autorin namens Michelle Goldberg. Und das ist keine Linke. Also das ist auch keine Rechte, das ist auch wahrscheinlich keine Konservative. Aber die schreibt in den New York Times und die New York Times ist keine linke Zeitung. So, die ist wahrscheinlich, würde ich so im liberalen Demokraten-Spektrum in Amerika einordnen. Und die hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel At Glastonbury, Left-Wing Politics are Shocking Again. Und was sie damit meinte, war, das Glastonbury Festival in Schottland. Entweder England oder Schottland, ich glaube aber Schottland, was zu der Zeit war. Und da gab es einen großen Skandal, weil es mehrere Musiker gab, die sehr, also kontroverse bis sehr kontroverse Sachen gesagt haben über den Israel-Palästina-Konflikt. Also die sich sehr stark auf der pro-palästinensischen Seite verordnet haben.
War das der Spruch mit der IDF?
Genau.
Ah ja.
Der hat jemand, ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier wiederholen sollten, wenn wir noch Werbepartner wollen. Naja, das können wir ja sagen. Also das war eine Rap-Gruppe, eine Hip-Hop-Gruppe, wo der Frontsänger vor einem riesigen Publikum gespielt hat und er quasi einen Sprechchor angeleitet hat, wo er gesagt hat, Death, Death to the IDF. Die IDF ist die israelische Armee. Und ich will diesen Spruch jetzt hier gar nicht bewerten. Wir stehen natürlich, als Demokratie-Influencer sind wir gegen Gewalt.
Entschuldigung, als aufrechte Demokraten.
Als aufrechte Demokraten verurteilen wir jegliche Form von Gewalt. Aber in diesem Artikel geht es dann eben darum und auch noch um eine andere Band namens Kneecap, die deutlich harmlosere Sachen gesagt haben, die, glaube ich, einfach ein Free Palestine, Stop the Genocide Sprechchor oder so geführt haben. Und sie beschreibt dann, wie diese beiden Musiker oder Musikergruppen nach ihren Auftritten reihenweise ihre Visa weggenommen bekommen haben für ihre anstehenden Live-Tourneen, zum Beispiel eben in Amerika. Also da hat dann einfach jemand im State Department in Amerika gesagt, wir nehmen denen jetzt ihre Einreiseerlaubnis weg. Und auch von nicht mal nur von dieser sehr offiziellen Seite kamen eben diese starken Verurteilungen von wegen, das darf nicht gesagt werden. Also das war nicht nur falsch, was diese Musiker gesagt haben, im Sinne von, wir sind da dagegen, sondern die dürfen das nicht sagen. Das darf nicht öffentlich gesagt werden. Und auch die BBC, also der große Sender in Großbritannien, kam dann in Schwierigkeiten, weil er dieses große Festival eben gelivestreamt hat. Weil sie diese Auftritte, übertragen haben. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist ja mal ein interessanter Ansatz, wenn eine Person, die wirklich dezidiert nicht links ist, einen fast schon positiven Artikel über wirklich, zum Teil sehr kontroverse Aussagen schreibt.
Also ihr Punkt war auch zu sagen, das muss gelivestreamt werden und das ist ein Unding, dass sie die Visa entzogen bekommen haben, oder was war ihr Punkt, den sie machen wollte im Artikel?
Das bewertet sie eigentlich gar nicht. Das ist das Interessante, sie lässt es so ein bisschen offen. Das ist auch gar kein langer Artikel, aber ihr letzter Satz, der ist sehr, sehr interessant. Ich zitiere, sometimes, however, radicalization is born in the gap between what people feel and what they feel they can say. Also Radikalisierung ist geboren in der Lücke zwischen dem, was Menschen fühlen und zwischen dem, was sie glauben, sagen zu können. Und ich will jetzt nochmal auf meinen Kumpel zurückkommen, der eben diese Influencer damals vor knapp 10 Jahren wie Ben Shapiro und Jordan B. Peterson angeschaut hat, die Sachen gesagt haben, von denen sich manche Menschen, gerade eben Teenager, gewünscht haben, sie könnten die sagen und von denen sie vorgelebt bekommen haben, sie können die nicht mehr sagen und gewisse Dinge sind einfach off limits und man kann vielleicht halt nicht mehr so offen frauenfeindlich sein, wie man das noch vor ein paar Jahren war und auch gewisse racial slurs und No-No-Begriffe sind vielleicht nicht mehr okay und ich glaube, dass es gerade für Teenager, ich will das nicht ich will das gar nicht so gendermäßig aufteilen, aber ich glaube, dass das vielleicht nochmal attraktiver wirkt für heranwachsende Jugendliche, so männliche Jugendliche, dass wenn es dann Leute gibt, die all diese Sachen einfach sagen, dann ist es genau für dir, dann sorgt das genau für diese Radikalisierung in eine Richtung. Und das war ja auch diese Alt-Right-Pipeline, die eben begonnen hat bei Leuten wie Ben Shapiro, Jordan P. Peterson, die gesagt haben, an den woken Uni-Campussen kann man nicht mehr sagen, was man will. Und ich demonstriere das jetzt. Und der nächste Schritt war dann, und actually der Grund, warum du keine Freundin hast, ist Feministen und die Marxisten, die
Feministinnen,
wollen,
also es ist ja noch misogyn getönt, muss man wirklich dazu sagen. Also
und die Neo-Marxistinnen, die wollen den Bevölkerungsaustausch des Westens und so weiter. Und actually Donald Trump ist der Mann, der das alles wieder in Ordnung bringt. Und das war eben diese Pipeline, weil es da diese beschriebene Radikalisierung gab zwischen dem, was Leute sagen wollten und dem, was irgendwie akzeptabel war. Und ich glaube, dass das eben in dem Fall eine komplett unproduktive und in den meisten Fällen wirklich menschenfeindliche Position war oder Positionen war, die jemand wie Jordan B. Peterson halt vertreten hat. Aber ich glaube, dass das eben anwendbar ist auf das, was die Autorin in ihrem Artikel über das Glastonbury Festival beschreibt. Nämlich, dass Leute sehen, was die israelische Armee in Gaza macht, und 4 von 5 Menschen in Deutschland oder mehr verstehen, dass das nicht richtig ist. Und sie erleben eine Politik, die mit aller Kraft dagegen steuert. In den letzten paar Monaten wurde es ein bisschen weniger. Und sogar jemand wie Friedrich Merz hat ja dann gesagt, gut, es werden keine neuen Waffenlieferungen an Israel genehmigt.
Jo.
Was es mit alten, schon bisher genehmigten Waffenlieferungen macht, steht auf einem anderen Stern. Es macht nämlich gar nichts damit. Das ist eine andere Sache. Es ist aber schon ein Wandel zu dem, was vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr war. So. Die Menschen erleben aber immer noch, dass die Debatte, die politisch und medial geführt wird, nicht das widerspiegelt, was die meisten Menschen einfach sehen und fühlen, wenn sie über ihre Handybildschirme das erleben und sehen, oder nicht erleben, sondern sehen, was die Menschen in Gaza erleben. Und ich glaube, dass das eben eine Einstiegslücke ist für linke Politik. Zum Beispiel eben für eine Partei Die Linke, eine PDL in Deutschland, die diese Freiräume aber eben nicht nutzt und einfach sich, seit bald 2 Jahren sich
wegduckt.
Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile, verwenden sie mittlerweile das Wort Genozid?
Nein. Also habe ich bisher immer noch nichts gehört. Also es gibt vereinzelte Abgeordnete, die das machen,
aber
keine offizielle Parteilinie oder vom Bundesvorstand.
Von der bundesweiten Linkspartei wird das nicht verwendet. Und das ist ja nur der Anfang. Ich meine, von den ganzen Antideutschen in der Linkspartei, auch in den Führungsebenen der Linkspartei, muss man gar nicht anfangen. Und ich glaube, dass das eben eine riesige verpasste Chance ist, dass sich Menschen, die durch diesen Konflikt seit 2 Jahren politisiert haben, auch junge Menschen, vielleicht auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte in Deutschland, die sich dadurch politisiert haben und die bereit sind für linke Politik, also so doof es klingt, aber die einfach nicht, denen kein politisches Angebot gemacht wird. Und das ist eben genau diese Lücke zwischen dem, was Menschen fühlen und dem, was sie fühlen, sagen zu können. Also genau das, was die Autorin in diesem Artikel beschreibt. Und ich glaube, es wäre die Aufgabe von einer Linkspartei, genau in diese Lücke reinzuspringen und eine gewisse, ich will nicht sagen Radikalisierung zu betreiben, aber dieses politische Momentum aufzufangen und diesen Menschen einen gewissen politischen Rahmen zu geben, in dem sie agieren können.
Wenn man dann aber den Bogen zurückschlagen möchte zu Frank-Walter Steinmeier, dann heißt es ja, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen Menschen für die Demokratie radikalisieren und sehen aber gleichzeitig, dass eine klassisch bürgerliche Demokratie, wie sie uns jeden Tag in den Talkshows präsentiert wird, gewisse autoritäre Züge hat, wenn man einfach bestimmte Dinge, obwohl sie von einem Großteil der gesamten Bevölkerung geteilt werden, einfach nicht sagen kann, eben nicht repräsentiert. Also die öffentliche Meinung ist nicht die veröffentlichte Meinung. Also müsste man eigentlich, um die Menschen in dieser Mehrheit auch demokratisch zu aktivieren, eben genau das tun. Also in einem demokratischen Sinne gegen die demokratische Mehrheit in den Parlamenten zu sein.
Ja.
Und entsprechend da auch zu radikalisieren. Und zwar eben nicht einfach nur Spaltung zu machen, sondern damit das verwirklicht werden kann, was sich Frank-Walter Steinmeier vorgestellt hat, als er geschrieben hat, wir.
Ich meine, das ist ja sowieso meine Meinung, dass die Linkspartei sich viel zu sehr darum bemüht, irgendwie eine akzeptable potenzielle Regierungs- oder Koalitionspartei für die anderen Parteien zu sein und sich viel zu sehr an diesen demokratischen Betrieb anbiedert. aber das können wir vielleicht nochmal in einer zukünftigen Folge besprechen. Aber der Punkt ist ja auch, dass man gerade jetzt eben erlebt, wie Rechte mit der Meinungsfreiheit umgehen. Nämlich die Leute, die vor 10 Jahren noch Leute wie mein Kumpel damit im Prinzip angelockt haben, dass sie sagen, wir sind für Meinungsfreiheit. Mhm. Die Linken, die wollen Meinungsfreiheit verbieten, aber wir sind dafür. Und sobald die Rechten, wie seit ungefähr, also deren Siegeszug hält ja jetzt schon eine Weile an, aber jetzt, wo sie wirklich in sehr, sehr vielen Ländern maßgeblich die Macht in der Hand halten, sehen wir ja, wie diese Leute mit der Meinungsfreiheit umgehen. Die republikanischen Gouverneure in Amerika, die haben wirklich, die betreiben im Prinzip Bücherverbrennungen. Die haben Listen, wo sie Bücher draufschreiben und die werden einfach verboten. Und das sind zum Teil Bücher wie Harry Potter. Also wie literarisch hochwertig Harry Potter ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber man sollte es nicht verbieten und man sollte eigentlich überhaupt keine Bücher verbieten. Und das machen aber Rechte, sobald sie an der Macht sind. Dann geht es nämlich nicht nur darum, dass es da um soziale Ächtung geht, wenn jemand einen bisschen aus der Zeit gefallenen Racial Begriff verwendet. So. Sondern da geht es um handfeste staatliche Repression und staatliche Gewalt, die dir deine Bücher wegnimmt und die Bücher aus Büchereien nimmt. Und die, wie hier in Deutschland, irgendwelche pro-palästinensischen Demonstrationen verkloppt, weil das nicht in die Staatsräson von der Bundesrepublik Deutschland passt.
Ja, oder sich immer über Sprechverbote geriert und dann erstmal von hier Karin Prien und Wolfgang Weimer in ihrem jeweiligen, also Kultusministerium und Familienministerium,
ja,
dann erstmal Genderverbote durchdrückt. Und ich denke mir so, was ist das denn?
Ja, also da sieht man ja, wie Rechte mit Meinungsfreiheit umgehen, sobald sie die Möglichkeit haben, damit umzugehen. Und das ist ein Doppelgrund für Linke, wirklich auf eine radikale Meinungsfreiheit zu beharren und diese Lücken auszunutzen zwischen dem, was Menschen fühlen und zwischen dem, was Menschen das Gefühl haben, ausdrücken zu können. Und der Völkermord in Gaza ist, würde ich sagen, einer der größten Themen, bei dem das offensichtlich der Fall ist, aber auch so Sachen wie
Vermögenssteuer und Lohn.
Ja, oder auch Vermieter. Also so, ich will.
Jetzt müssen wir das, wir müssen aber das Fass langsam wieder schließen.
Ja,
vielleicht können wir das noch über die nächste Folge machen.
Ich glaube, das Fass Hass gegen Vermieter, das machen wir dann in einer anderen Folge auf. Aber was ich nur sagen will, man sollte sich von Rechten nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass die irgendwie für Meinungsfreiheit stehen würden. Und man sollte den Begriff und das Konzept Meinungsfreiheit nicht eigentlich wegwerfen oder als gebrandmarkt betrachten, weil Rechte sich mal fälschlicherweise darauf berufen haben. Und ich glaube, das ist so, ne, also falls Jan van Aken irgendwie jemand zuhören sollte, hau doch einfach mal noch ein paar mehr Klopper raus. Also nicht einfach
nur Text. Weil das kann Jan van Aken.
Nee, ja, aber nicht. Ich rede jetzt hier nicht nur von Tax the Rich und irgendwie, ich bin dafür, dass es keine Milliardäre mehr gibt. Toll. Also wirklich radikal. Aber ich meine jetzt hier mal wirklich, wirklich irgendwelche Klopper. Und ich glaube, dass man dadurch, indem man diese Grenzen der Meinungsfreiheit austestet und gerade als Politiker, wo man ja auch, ich weiß nicht, ob Bundestagsabgeordnete haben eine Immunität, oder?
Ja.
Ja, genau. Also, ich meine, ich will jetzt hier niemanden zu Straftaten anstiften und so weiter und so fort. Aber ich sag nur, wenn es einen Zeitpunkt gibt, um auf wirklich einer radikalen Meinungsfreiheit zu beharren, die in Themen, wo die allermeisten Menschen eh schon dahinter stehen, dann ist es jetzt. Und wenn es eine Orga oder eine Partei gibt, die das machen sollte, dann die Linkspartei.
In diesem Sinne möchte ich dich, Simon David Ressler, als aufrechten Demokraten fragen, sollen wir uns die Meinungsfreiheit wieder aneignen?
Ja, lass uns die Meinungsfreiheit wiederholen.
Und das war die erste Folge von Aufrechte Demokraten. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche.
Tschüss.